Ja, das ist eine große Freude, um diese Uhrzeit bei diesem schönen Wetter so viele Geschwister zu sehen, die zu einer Uhrzeit, die eigentlich nicht so ganz typisch ist für christliche Versammlungen, hier zusammenzukommen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank für die Freundschaft und Liebe, die ich hier erfahren habe in diesen Tagen, auch gerade hier in diesem Haus. Und ihr hattet ein Thema vorgeschlagen von der Freude eines abhängigen Lebens. Ein sehr schönes Thema, ein umfangreiches Thema, was man auch nicht in dreiviertel Stunde abhandeln kann. Ich möchte einige Dinge antippen. Wer möchte, kann dann noch auch andere Bücher zu lesen. Da gibt es einiges zu. Und das ist sehr ermutigend und auch erbauend. Und ich hoffe, dass wir alle davon etwas mitnehmen können in unseren Alltag. Ich würde gerne einige sehr bekannte Bibelstellen vorlesen, die dieses Thema behandeln. Aus der Bergpredigt, Matthäus 6, einige Verse. Matthäus 6. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstört, wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstört, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Dann noch Vers 24 und 25. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Und dann kommt ein steiler Satz: Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise, der Körper mehr als die Kleidung? Und seht auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch vermag, mit Sorgen seiner Größe eine Elle zuzusetzen? Warum seid ihr um die Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen nicht, spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute ist und morgen in den Ofen geworfen wird, also kleidet, wie viel mehr euch Kleingläubige? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn nach all diesem trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles bedürft. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt für den morgenden Tag, denn der morgende Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Dann noch drei Verse aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Da geht es auch um dieses Thema. 16 ab Vers 10. Aber ich lese mal aus Vers 9. Ich sage euch, so spricht der Jesus, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf das, wenn er zu Ende geht, ihr aufgenommen werdet in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eurige geben? Kein Hausknecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen, den anderen lieben, oder wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dies alles hörten auch die Pharisäer, welche geldliebend waren, und sie rümpften die Nase über ihn. Also recht bekannte Worte, sehr deutliche Worte, auch gar nicht so furchtbar schwer zu verstehen, aber etwas schwerer zu leben. Henry Ford, der große Automobilmagnat, die Geschichte ist vielleicht so 80 oder 90 Jahre alt, bekam von Mitarbeitern in der Ford Company den Rat, einen Experten einzustellen, der einige der Probleme lösen sollte, die durch das phänomenale Wachstum in der Autoindustrie entstanden waren. Ford mochte es nie, Geld auszugeben, aber schließlich stellte er widerwillig einen Berater namens Steinmetz ein. Als Steinmetz Arbeit getan war, schickte er Ford eine Rechnung über 10.000 Dollar. Eine gewaltige Summe in jener Zeit. Ford war entsetzt. Dem im Henry Ford Museum ausgestellten Schriftverkehr zufolge, also das kann man nachlesen, schrieb er Steinmetz zurück und drückte seinen Schock und seine Enttäuschung über die Beraterkosten aus. Außerdem bat er Steinmetz um eine detaillierte Auflistung, aus der die Einzelheiten der Beratertätigkeit genauestens hervorgingen. In diesem Brief schrieb Ford: Das ist eine ungeheure Forderung für ein bisschen Herumbasteln. Steinmetz schrieb ihm zurück, dass er ihm gerne eine detaillierte Buchführung der Kosten anfertigen würde. Die spezifizierte Rechnung wies 10 Euro fürs Herumbasteln aus und 9.990 Euro für das Wissen, wo man herumbasteln muss. Also unser Problem ist, dass wir keine Zeit damit verbringen. Unser Problem ist nicht, dass wir keine Zeit damit verbringen, an unserem Christsein herumzubasteln. Nur das Problem ist, wir wissen oft und meist nicht, wo wir herumbasteln sollen. Und vielleicht ist diese Geschichte ein Bild auch von deinem Leben. Wahrscheinlich bist du mit deinem Leben als Christ ebenso unzufrieden wie ich auch über mein Christsein. Du sehnst dich nach geistlicher Kraft, nach Freude, nach einem erfüllten Leben in der Nachfolge. Vielleicht hast du Probleme und Ärger in deinem Leben, Familie, Arbeitsplatz, Schule, Studium, Gemeinde. Vielleicht hast du schon wochenlang an dir herumgebastelt oder auch von Seelsorgern oder Beratern an dir basteln lassen, aber ohne Erfolg, weil du selbst nicht und auch deine Berater nicht wissen, ja, wo soll ich jetzt anpacken, wo muss in deinem Leben etwas umgestellt und verändert werden. Und hier in der Bergpredigt unseres Herrn Jesus, wie auch in der ganzen Heiligen Schrift, bekommen wir ohne Beratungskosten eine exakte Diagnose und Therapie von unserem Herrn Jesus angeboten, der unser Schöpfer und Erlöser ist und der unsere Situation, alle Sorgen, Probleme und auch deren Ursachen erkennt. Der aber diese Dinge auch unmissverständlich und deutlich anspricht, sodass die Pharisäer die Nase über ihn rümpften. Also die Frage ist nicht nur, ob wir dem Herrn Jesus Glauben vertrauen oder ob wir als Hobbybastler lieber eigene Lösungen suchen. Freude durch Abhängigkeit, so lautet das Thema ja von der Freude eines abhängigen Lebens, ist genau das Gegenteil von dem, was unsere heutigen Philosophen und auch viele Lebensberater predigen. Sorglosigkeit und Glücklichsein durch Verzicht und Bescheidenheit entspricht nicht dem Erfolgsdenken und Wohlstandsevangelium unserer Tage. Knecht oder rechtloser Sklave eines Herrn zu sein und ihm dienen zu dürfen, ist sicher nicht das erstrebenswerte und selbstverständliche Ziel unseres Lebens. Aber genau darum geht es hier in der Bergpredigt. Der Herr möchte uns ermutigen, nicht Schätze auf der Erde, sondern im Himmel zu sammeln. Das bedeutet ewigkeitsbezogen denken, leben und aktiv sein. Und der Herr warnt uns davor, zwei Herren zu dienen und erwartet, dass wir allein Gott dienen, eben nicht Geld und Besitz, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Der Herr rät uns, ohne Zukunftssorgen zu leben. Wir finden dreimal in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, die Formulierung, seid nicht besorgt, Vers 25, 31 und 34, sondern im Vertrauen auf Gottes Fürsorge zu leben. Und wir haben hier also in diesem Text, den wir gelesen haben, zwei Freudenkiller, könnte man sagen, oder zwei Tretminen, die uns an einem glücklichen und gottseligen Leben hindern wollen oder auch werden. Also einmal die Geldliebe und Habsucht, das ist die eine, und die andere Selbstliebe oder auch Unabhängigkeit. Und das sind zwei Themen, die irgendwie auch zusammenhängen und die wir ja jetzt in den folgenden Minuten ein wenig streifen wollen. Also zuerst mal Geldliebe oder Habsucht. Drei interessante Zitate, die kann man auch nachlesen, wenn man will. Ich werde ab und zu mal hier auf ein Buch hinweisen. John MacArthur, ich denke, der ist allgemein bekannt als Bibelausleger, hat auch diese Studienbibel geschrieben, ist ja vor einigen Monaten heimgegangen. Ein biblischer Leitfaden für den Umgang mit Gottes Reichtum. Wem gehört das Geld? Ja, so ein Buch wird natürlich freiwillig nicht gekauft. Wer liest schon gerne etwas, was die Bibel über das Geld sagt? Aber es ist außerordentlich wichtig. Und er hat das getan mit 160 Seiten etwa. Und weil es eben zum Originalpreis von 7,90 Euro kaum gekauft wurde, bieten wir das jetzt für 4 Euro an. Und wer kein Geld hat oder wem das zu teuer ist, der kann das auch so mitnehmen, wenn er verspricht, das zu lesen. Das ist nämlich sehr informativ und daraus stammen auch die Zitate, die ich jetzt vorlese. Jesus sprach mehr über Geld als über alles andere, denn was die wahre Natur des Menschen betrifft, ist das Geld von größter Bedeutung. Umgang mit Geld oder der Umgang mit Geld ist ein deutlicher Index für den wahren Charakter eines Menschen. Seid ihr damit einverstanden? Wie du mit Geld umgehst, das sagt etwas aus über den wirklichen Charakter eines Menschen. Durch die ganze Bibel gibt es eine enge Beziehung zwischen der Entwicklung des Charakters eines Menschen und seinem Umgang mit Geld. Ein Richard Helverson hat das so zitiert. Ein zweites Zitat. Wie kann es der Autor und Herausgeber der Bibel, also Gott, rechtfertigen, dass er doppelt so viele Verse, etwa 2350, dem Thema Geld widmet, als den Themen Glauben und Gebet zusammen? Also, wesentlich mehr über das Thema Geld in der Bibel als über Glauben und Gebet zusammen. Wie konnte Jesus mehr über Geld als über Himmel und Hölle zusammensprechen? Wusste er etwa nicht, was wirklich wichtig ist? Oder wusste er etwas über Geld und Güter, was wir nicht wissen oder wahrhaben wollen? Das hat der Randy Elkhorn geschrieben in einem Buch, ich glaube 800 Seiten, Geld, Besitz und Ewigkeit. Ich werde euch jetzt gar nicht vorstellen, das kauft sowieso keiner für 34,50 Euro. Ist aber höchst interessant, weil da alle Aspekte von Geld, Umgang mit Geld und so weiter von der Bibel her beleuchtet werden. Ein drittes Zitat. Um die Bedeutung von Geld und Besitz für Gott zu unterstreichen, handeln 16 der 38 Gleichnisse Jesu vom Umgang mit irdischen Schätzen. Das ist auch interessant. 16 von 38 Gleichnissen. Unser Herr spricht öfter über diese Verwandtschaft, Umgang mit den materiellen Schätzen, in jedem 10. Vers der Evangelien, als über Himmel und Hölle zusammen. Die gesamte Bibel enthält mehr als 2000 Verweise auf Reichtum und Besitz. Das sind doppelt so viele wie auf Glaube und Gebet. Was wir mit den Mitteln tun, die Gott uns gegeben hat, ist für ihn von entscheidender Bedeutung. Das ist hier auch aus diesem Buch. Wem gehört das Geld? Und wenn der Herr über Geld und Besitz spricht, dann möchte er uns vor dem Betrug des Reichtums bewahren. Hütet euch vor dem Betrug des Reichtums. Reichtum betrügt. Er möchte uns nicht etwas nehmen, sondern unser Leben mit echter Freude und beständigem Glück füllen. Ja, man sagt hier in Deutschland ja relativ oft, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Würdet ihr dazu stimmen? Beruhigt Geld? Ich glaube, das ist eine Lüge. Die Bibel sagt jedenfalls, der Überfluss des Reichen lässt ihn nicht schlafen. Also unser Glücklichsein ist nicht davon abhängig, ob wir reich sind, auch nicht, ob wir arm sind, durchaus nicht, sondern ob wir abhängig von Gott sind. Die Wirtschaftsmillionäre in Deutschland können davon ein Lied singen. Nicht nur, wenn sie wegen Steuerhinterziehung im Knast sitzen. Denken wir an die Warnung des Herrn: Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Uli Hoeneß, der kann das aus eigener Erfahrung ja auch bezeugen, wie das so ist mit dem Steuerbetrug und ob man glücklich ist, wenn man dann im Knast sitzt. Wovon träumen wir? Wonach sehnen wir uns? Worum kreisen unsere Fantasien, unsere Wünsche und Lebensziele? Was sind deine ersten Gedanken und Wünsche, wenn du wach wirst am frühen Morgen? Was sind deine letzten Gedanken vor dem Einschlafen? Manfred Siebold hat ja ein wunderschönes Lied darüber geschrieben. Nimmst du mich noch einmal an? Und da sehnt er sich nach der Zeit zurück, wo der letzte Gedanke vor dem Einschlafen der Jesus ist und der erste Gedanke früh am Morgen. Das wäre schön, wenn das in unserem Leben der Fall wäre. Das bedeutet glücklich sein. David konnte sagen, ich erwache und bin noch bei dir. Wie sieht das aus? So erfüllt von dem Herrn, so in Gedanken bei ihm, auch im Unterbewusstsein, und wenn er morgen wach wird, dann ja, ist er eigentlich noch immer bei diesem Thema. Und dann ruft er aus, wie kostbar sind mir deine Gedanken, oh Gott, wie gewaltig ihre Summen. Psalm 139, Vers 17 und 18. Sein Herz war bei seinem Schatz, den gewaltigen Summen des Wortes Gottes. Ist doch traumhaft, oder nicht? Was sind unsere letzten Gedanken? Was ist unser erster Gedanke? Was ist unser erster Griff? Naja, ich bin ja schon ein paar Jahre auf dieser Welt und auch mit vielen Gläubigen zusammen, auch mit vielen unterwegs. Auch mit vielen habe ich Zeit verbracht, wenn wir irgendwo im Einsatz waren und so weiter. Und das war für mich immer interessant zu beachten, wie meine Freunde, meine Brüder mit mir, was ist das Erste, was sie machen, wenn sie wach werden? Und was ist ihre erste Tat? Ja. Leider in den letzten Jahren musste man feststellen, was meint ihr, was war der erste Griff, wohin? Handy. Tja, was waren das für schöne Zeiten, wo man wie mit David sagen konnte, wie kostbar sind mir deine Gedanken? Ich erwache und bin noch bei dir. Ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich vom Namen her den Erweckungsprediger John Wesley. Wer möchte, kann da eine Biografie mal lesen, um sein hochinteressantes Leben ein bisschen nachzuvollziehen. Es ist wirklich spannend, ist ja sehr alt geworden, ich glaube 87, 88 Jahre alt. Erweckungsprediger vor allem in England. Sehr diszipliniert, ein kleiner Mann. Man schätzt, dass er etwa 30.000 Predigten gehalten hat. Der hat weit über 150 Bücher geschrieben, die meisten zu Pferde. Der hatte also ein spezielles Pferd, einen speziellen Sattel. Das Pferd war entsprechend auch trainiert worden. Und er hat sich da einen Sattel machen lassen, wo dann so ein Ledergefäß war für Tinte und für Federhalter. Das Pferd war so zugerichtet, dass es laufen konnte, ohne dass es gezügelt werden musste. Und dann hat dann der John Wesley, wenn er morgens dann aufstand, Er ist bis an sein Lebensende, also nach seiner Bekehrung bis zum Lebensende, um 4 Uhr morgens aufgestanden und war dann auch ganz schnell unterwegs, nachdem er gebetet, gelesen hat. Und dann hat er zu Pferde sitzend die Bücher geschrieben. Er ist der Vater der Methodisten. Das macht das auch ein bisschen deutlich. Der hat wirklich nach Methode gelebt. Das war alles durchgetaktet, sein ganzes Leben. Unglaublich. Auch nicht so meine Sache, aber das war ein Mann, der sehr, sehr viel bewirkt hat, war sehr intelligent, aber der hatte auch eine ganz klare Einstellung zum Geld. Er sagte einmal, Geld bleibt nie bei mir, das würde mich verbrennen. Ich werfe es so schnell wie möglich von mir oder gebe es weiter, damit es nicht den Weg in mein Herz findet. Das ist ein starkes Wort, oder? Der wusste um die Gefahr des Geldes und um die Freude eines abhängigen Lebens und von Gott abhängig zu sein. Und deswegen hat er auch, wenn er in späteren Jahren viele Spenden bekommen hat und Gaben bekommen hat und er nicht nur verhauen wurde oder verfolgt wurde, er hatte viele, viele Feinde damals, weil er sehr deutlich auch über Geld sprach und über Schätze sammeln und so weiter und so weiter. Er wusste, wie gefährlich Geld ist und er wollte es immer sofort weg und weitergeben und ist bis ans Lebensende auf ein ganz kleines Minimum an Geld, das er so für sich gebrauchte, gestoßen und hat auch gar nichts mehr dann vererben können oder wollen. Ich werfe es so schnell wie möglich von mir, damit es nicht den Weg in mein Herz findet. Und ihr habt in Erinnerung, wie der Jesus darum ringt, dass wir unsere Herzen bewahren und dass wir nicht auf diese Dinge, materielle Dinge, uns einlassen oder darauf vertrauen. Von den Germanen, also von unseren Ur-Ur-Ureltern, wird erzählt, dass sie bei ihrer Zwangstaufe, als sie christianisiert wurden, die rechte Hand über Wasser gehalten haben. Warum? Als Symbol dafür. Das ist die Hand, die wird nicht getauft, denn mit der Hand führen wir das Schwert. Ich habe mich gefragt, was würden wir heute bei der Taufe, ich weiß nicht, macht ihr Glaubenstaufe oder macht ihr Kindertaufe, über Wasser halten, falls ihr untergetaucht werdet? Was würden wir, wenn wir ehrlich wären, über Wasser halten? Ich glaube, bei vielen wäre es so, über das Geld, da regiere ich und da lasse ich mich nicht reinreden von keinem. Dann würden wir wahrscheinlich die Brieftasche oder die Kreditkarte über Wasser halten. Aber das tun wir natürlich nicht. Es gibt eine sehr, sehr schöne Geschichte in einem Buch, das gibt es nicht mehr, das könnt ihr auch gar nicht mehr kaufen im Moment, wahrscheinlich auch später nicht mehr. Aber ich habe das mit ganz großer Freude gelesen von einem Hermann Jantzen, Titel im wilden Turkestan, also kein Karl-May-Band, Ein Leben unter Moslems, das war ein Missionar unter Moslems in Kasachstan, Kirgisistan und so weiter und so weiter. Sehr, sehr interessant. Er lebte von 1866 bis 1959, also gar nicht so furchtbar lange her. Hat vor allem unter Moslems missioniert. Unser Leben wird in diesem Buch beschrieben. Und er besuchte auf einem seiner Reisen Taschkent und war zu Gast bei einem Herrn Adam Laubach. In diesen Ländern waren ja viele Deutsche umgesiedelt in den, ich glaube, 18. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert, Kasachstan, Kirgisistan und so weiter, Ukraine. Und dieser Mann hatte eine große Wurstfabrik, war sehr reich und war von seinem christlichen Bekenntnis her Lutheraner. Aber leider auch ein gewalttätiger und grober Mann. Tatsächlich kam seine Frau zum Glauben und als sie zum Glauben kam, da hat er die geschlagen, gequält und war wütend, dass seine Frau sich da den Pietisten oder eben den Evangelikalen angeschlossen hat. Aber der Hermann Jantzen, dieser Missionar, hat ihn dann besucht und hat dann eindringlich mit ihm gesprochen und tatsächlich kam er am Abend zu der Verkündigung von diesem Missionar, und das hat ihn so getroffen, und wahrscheinlich auch die Gebete seiner Frau, dass er sich bekehrt hat, und dann wollte er sich auch sofort taufen lassen. Sonntagmorgen sollte die Taufe sein, man traf sie an einem Fluss, eine Menge Menschen waren da, die da Zeugen sein wollten. Es gab dann eine evangelistische Ansprache. Und dann trat Laubach in einem weißen Gewand ans Wasser und blieb dort einen Moment stehen. Alle verwunderten sich ein bisschen. Und dann kehrte er plötzlich um, lief ins Ankleidezelt zurück und kam dann wieder, ging dann ganz ruhig in das Wasser und wurde getauft. Große Freude bei allen, die dabei waren. Und der Missionar Janssen wurde dann von ihm eingeladen, er sollte doch die Nacht bleiben an diesem gesegneten Tag und so weiter. Und am nächsten Morgen ergab sich dann ein ganz interessantes Gespräch, das möchte ich mal vorlesen. Das schreibt hier der Missionar. Als wir am nächsten Morgen vom Teetisch aufstanden wollten, griff mein Gastgeber in seine Brieftasche, überreichte uns 300 Rubel, das war damals relativ viel Geld, und sagte: Lieber Bruder Janssen, nehmt das Geld, kauft für hungrige Sarten, das ist so eine Volksgruppe, in der Altstadt Brot und gebt ihnen zu essen. Dann verkünde ich ihnen das Evangelium und ihr werdet sehen, dass eure Zuhörer mit sattem Magen schneller für das Evangelium zu haben sein werden als mit hungrigen. Das ist ja wirklich wahr. Am nächsten Morgen tat Bruder Laubach dasselbe, auch so am dritten Tag, also da hat er noch zwei Tage weiter übernachtet. Da meinte ich, also hier der Janssen, erstaunt: Aber Bruder Laubach, ist das nicht zu viel, was du tust? Du hast doch auch eine Frau und Kinder. Dann sagte der Laubach: Meine lieben Brüder, mein Portemonnaie ist auch getauft worden und ich gehöre dem Herrn. Habt ihr bei meiner Taufe nicht gemerkt, wie ich vor dem Einsteigen ins Wasser noch einmal in den Umkleideraum zurücklief? Die Ursache war diese: Als ich mich zur Taufe umkleidete, sagte der Geist Gottes zu mir: Adam, so war sein Vorname, nimm auch dein Portemonnaie mit, das muss auch getauft werden. Und der Teufel flüsterte mir zu: Du hast noch Frau und Kinder zu versorgen. Und da folgte ich ihm. Als ich aber ins Wasser steigen wollte, sagte der Geist Gottes wieder zu mir: Adam, halt, jetzt oder nie, geh schnell zurück, hol dein Portemonnaie, das muss auch getauft werden, denn von nun an gehört es mir. Da bin ich schnell zurückgelaufen, habe es geholt, vor den Menschen habe ich das verborgen. Und so wurde mein Portemonnaie mitgetauft und gehört nun voll und ganz dem Herrn. Darum, liebe Brüder, seid nicht besorgt um mich, ich weiß, was ich tue. Und nun glückliche Reise in die Altstadt. Das finde ich ein schönes Beispiel dafür. Vorne ist das eine wahre Geschichte, wie der Geist Gottes uns führen kann und uns auch befreien kann. Und dass wir auf diese Weise wirklich ein Segen sein können. Ich schenke der Herr, dass unser Portemonnaie, auch unser Bankkonto, getauft ist, in Anführungsstrichen. Und es wirklich dem Herrn gehört und dass wir das treu verwalten. Die zweite Tretmine: Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mit der Bekehrung ist ein Herrschaftswechsel verbunden. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern dem, der mich am Kreuz erlöst und erkauft hat. Erinnern wir uns? Adam, jetzt oder nie, geh schnell zurück, hol dein Portemonnaie, das muss getauft werden, denn von nun an gehört es mir. Ist das so klar bei uns auch, dass wir mit der Bekehrung tatsächlich auch die Herrschaft über unser Leben abgetreten haben? Mit der Bekehrung bin ich ein Leibeigener Jesu Christi. Für Paulus war das ein Ehrentitel, im Griechischen doulos, bedeutet das ja Sklave Jesu Christi. So stellt er sich in den meisten Briefen am Anfang vor. Das war für ihn ein ganz klares Bekenntnis. Sklaverei im 18., 19. Jahrhundert in den Staaten in der Karibik, in Afrika war grausam und furchtbar. Aber zur Zeit des Paulus, des Neuen Testamentes, konnte im Römischen Reich ein Sklave durchaus auch ein glücklicher Mensch sein. Vielleicht verwundert das ein bisschen. Das Glück und die Zufriedenheit eines Sklaven hing von der Güte seines Besitzers ab. Wenn es ein guter Herr war, dann konnte er sorglos leben, wenn er selbst ein treuer und dankbarer Sklave war. Es gibt einige Berichte von tiefen Freundschaften zwischen Herren und Sklaven, damals im Römischen Reich. Und genau das möchte der Herr uns auch in Matthäus 6 und an anderen Stellen deutlich machen. Er sorgt für uns und deswegen brauchen wir uns keine Sorgen machen, was Kleidung, Nahrung und so weiter betrifft. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das bedürft. Aber unsere Sorge sollte sein, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, Essen, Trinken, Kleidung, wird euch hinzugefügt werden. Ist das wirklich auch eine Lebenserfahrung von uns? Kennen wir das? Können wir das bezeugen? Wir sollen danach trachten, danach jagen. Das sollte unser Bestreben sein, das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und dann wird der Herr für uns sorgen. Es kann sein, dass du ein begüterter Mensch nach deiner Bekehrung alles Geld verschenken sollst. Vielleicht macht dir das der Herr deutlich. Robert Cleaver Chapman, eine ganz ergreifende Geschichte von einem sehr reichen Mann. Gibt es eine Biografie, Charles Studd und seine Frau, Millionenerbe verschenkt, nachdem er zum Glauben kam und bereit war, als Missionar nach China, Indien und dann nach Afrika zu gehen. Adoniram Judson hatte Ambitionen, Präsident von den USA zu werden, hochintelligent, hatte die besten Chancen, kam zum Glauben durch eine ganz erschütternde Begegnung mit dem Tod, hat er alles weggegeben, ist dann nach Birma gegangen. Georg Müller ist bekannt, seine Lebensgeschichte auch als Buch, kann man das lesen, welche Erfahrung der gemacht hat mit dem Glauben, Vertrauen auf den Herrn. Hat am Lebensende, ich glaube, 10.000 Waisenkinder aufgenommen und versorgt, nur im Vertrauen auf Gottes Versorgung. 200 Mal die Bibel durchgelesen, wunderschöne Geschichte. Aber es kann auch sein, dass Gott dir dein Bankkonto lässt, dein schönes Haus dir nicht wegnimmt. Haben wir auch Beispiele für in der Bibel, von vielen Frauen, die den Jesus begleitet haben, ihn versorgt haben. Denken wir auch den Zöllner Matthäus, der alles verlassen hat, aber dann lesen wir, dass er seine ganzen Kollegen eingeladen hat, Zöllner und Sünder und so weiter, und den Herrn und seine Jünger auch, um dann das, was er als Besitz hatte bisher, dem Herrn zur Verfügung stellte und es für ihn einsetzte. So kann es auch sein, dass der Herr dir dein schönes Haus lässt und auch dein Auto, wenn es nicht gerade ein Rolls-Royce ist, dir weiter anvertraut, aber jetzt nicht mehr als Besitzer, sondern als Verwalter. Und das ist eine schöne Sache. Es gehört nicht dir, sondern deinem Herrn. Aber du solltest es für ihn, zu seiner Ehre und für sein Reich einsetzen. Wie schön ist es auch, wenn man gerade begüterte Brüder und Schwestern kennenlernt, die das verstanden haben und mit Freude das, was Gott ihnen anvertraut, weitergeben an solche, die es nicht so gut haben. Das ist ein ganz großes Thema im Neuen Testament. Was würde der Jesus, mein Herr, tun? Das ist die entscheidende Frage. Welches Vorbild hat er mir gegeben? Und gehe ich dann auch treu mit dem um, was er mir anvertraut hat? Ja, ich wünschte, wir würden das wirklich lernen, so leben zu wollen, wie der Jesus gelebt hat. Und ihr wisst selbst, dass er in freiwilliger Armut, Bescheidenheit gelebt hat. Er konnte nichts vererben, keine materiellen Dinge. Er hat in seinen Jüngern gesagt, am Anfang seiner öffentlichen Auftritte, dass die Vögel des Himmels Neste haben für ihre Jungen. Die Füchse des Himmels haben Höhlen, wo sie ihre Jungen hinlegen. Aber er selbst, der Sohn des Menschen, hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Und als er am Kreuz stirbt, da hat er auch nicht, wo er sein Haupt hinlegt, sondern er neigte sein Haupt und er begab den Geist. Stellt euch das mal vor, absolut nichts anderes hinterlassen. zwischen Himmel und Erde, keine Wohnung, kein Bargeld, nichts. So hat er gelebt als der Gottmensch Jesus, den ihr oder wir eben im Glaubensbekenntnis die Treue geschworen haben. Das ist wirklich gewaltig. Und wenn man sein Leben vor Augen hat, dann hat man den Wunsch, wenigstens ansatzweise doch ihm etwas ähnlicher zu werden. Und da gibt es jetzt ein neues Buch, neu vor einigen Wochen erschienen, von Alexander Schneider, ein relativ junger Missionar in der Karibik, ein deutscher Missionar, mit dem Titel Christus ähnlich werden, seinen Fußspuren folgen. Und das ist so schön gestaltet, aber vom Inhalt her auch betrachtet, wie hat der Jesus gelebt? In allen Lebensbereichen, in allen Beziehungen und so weiter. Welches Vorbild hat er uns hinterlassen? Und wie können wir ihm darin ähnlich werden? Mit sehr vielen Beispielen aus der Kirchengeschichte, mit sehr schönen Zitaten, sehr geschmackvoll auch aufgemacht. Das kann man gut verschenken. Und es ist gar nicht so furchtbar teuer, bei 260 Seiten, 12,90 Euro. Also wenn ihr möchtet, ich habe da wirklich sehr von profitiert und habe mich gefreut, über die Art und Weise, den Herrn lieb zu machen, aber auch lieb zu machen, so zu leben, wie er gelebt hat. Wenigstens im Ansatz, wenn es immer nur auch ein Bruchstück ist und wir nie wirklich so leben können wie er, das ist auch ganz klar. Aber das ist wirklich schön. Wie gehe ich treu mit dem um, was er mir anvertraut hat? Wir sind tatsächlich Treuhänder Gottes. Zu treuen Händen hat Gott uns etwas gegeben. Und diese Tatsache beschämt mich und demütigt mich Tag für Tag. Aber das heißt jetzt wiederum nicht auf der anderen Seite, dass ich kein Stück Kuchen mehr essen darf oder nur noch zerschlissene Kleidung tragen muss und ein aus allen Löchern pfeifendes, verrostetes Auto fahren muss. Überhaupt nicht. Der Herr lässt uns die Dinge zu treuen Händen, dass wir damit so umgehen, dass wir ihn damit ehren. Und der Apostel Paulus, der wirklich sich als Sklave Christi verstanden hat und so leben wollte wie der Herr selbst, er wollte ihm ähnlich werden, der hat geschrieben in 1. Timotheus 6, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Also gottselig, in Gott aufgehen, die ganze Freude in dem Herrn finden, verbunden mit Bescheidenheit, mit Genügsamkeit, das ist ein großer Gewinn. Wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, wollen wir uns daran genügen lassen. Welch ein schönes Wort. Nahrung und Bedeckung, also durchaus ein Dach über den Kopf und was zu essen. Wenn wir das haben, sind wir dann zufrieden, sind wir dann glücklich, haben wir dann genug? Paulus schreibt das so. In demselben Kapitel schreibt er auch von Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, um Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein und mitteilsam zu sein. Gott, der uns in der Schöpfung mit Überfluss an Gaben und Wundern der Natur erfreut, ist kein Freudenkiller, sondern ist ein Gott, wieder ein Zitat Apostelgeschichte 14, der uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab, der unser Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllt. Er ist ein guter Herr und wir dürfen seine Sklaven sein. Wir sind erlöste und erkaufte Sklaven eines guten und großherzigen Herrn. Ich weiß nicht, kennt ihr das Lied? Ihr müsstet es eigentlich kennen, von Johann Jakob Rambach. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Ist das bekannt? Allgemein. Ich singe das sehr, sehr gerne. Ist ja auch ein gewaltiger Mann gewesen, auch relativ jung gestorben, mit 42 Jahren schon. War Theologieprofessor in Halle, ist dort geprägt worden von August Hermann Franke, war dann in Gießen auch Universitätsprofessor, aber ein unwahrscheinlich treuer Mann. Hat ein dickes Buch geschrieben, weit über 1000 Seiten, über die Leiden Christi. Das ist eines der Bücher, die ich am meisten schätze und die ich immer wieder lese. Eine Liebe zum Herrn, ein Tiefgang an Gedanken. Leider ist das Buch auch nicht mehr zu kaufen. Aber wenn ihr es irgendwo mal seht und auftreiben könnt, ihr werdet sehr viel Freude daran haben. Der hat viele schöne Lieder getextet, auch der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen, Vers 3, da sagt er, schreibt er, der Herr ist gut und teilt sich willig mit. Sein Wesen ist ein Brunnen guter Gaben. Er geht uns nach und fragt bei jedem Schritt, ob wir nicht was von ihm zu bitten haben. Wo ist ein Herr, der so mit Knechten tut? Der Herr ist gut. Das war sein Bekenntnis und seine Erfahrung. Ich lese gleich noch einen weiteren Vers vor von ihm. Das ist ein wunderschönes Lied. Noch einmal John Wesley. Ich habe schon gesagt, dass er sehr bescheiden gelebt hat. Hatte leider nicht so eine gute Ehe geführt. Der hätte besser nicht geheiratet. Das ist so ein Schatten in seiner Lebensgeschichte. Er hat letzten Endes nur noch geheiratet, weil die Freunde von ihm, die Brüder, ihn geraten haben. Er wäre jetzt über 40 Jahre, sollte er endlich mal heiraten. Die ganzen Frauen würden sich alle in ihn verlieben, obwohl er so ein kleines Kernchen war. Aber er hatte scheinbar so eine Ausstrahlung, dass die ihn da bewahren wollten. Und dann schreibt er in sein Tagebuch, eines Tages hat er dann irgendwie eine ältere Witwe geheiratet, die nicht reich ist und auch nicht schön, das schreibt er. Aber hofft, würde ihm nicht hindern, dem Herrn zu dienen. Naja, das ist nicht unbedingt nachahmenswert. Und tatsächlich war die dann so eifersüchtig auf ihn, dass sie ihn oft an seiner Perücke durch die Küche geschleift hat und so weiter, seine Briefe veröffentlicht hat. Und eines Tages schreibt er in seinem Tagebuch, das ist auch sehr köstlich zu lesen, nicht unbedingt das, was ich jetzt zitiere, aber allgemein. Heute hat mich meine Frau verlassen. Sie ist gegangen, ich habe sie nicht weggeschickt, aber ich werde sie auch nicht wiederholen. Möge der Herr euch davor bewahren. Das sollte man sich gut überlegen. Aber ansonsten war das ein Mann, der wirklich vorbildlich gelebt hat. Er war unterwegs wieder auf seinem Pferd, und dann kommt einer im Galopp, ihm nachgelaufen, Mr. Wesley, stopp, halt. Dann zügelt er sein Pferd und sagt, was ist los? Ich stelle dir was vor, ich muss dir eine schlimme Nachricht bringen. Dein Haus ist abgebrannt. Er hat seinen Kopf geneigt, einen Augenblick nachgedacht und sagte ihm, du irrst dich, das ist nicht mein Haus, das gehört dem Herrn. Und wenn das jetzt weg ist, verbrannt ist, habe ich eine Sorge weniger. Ich brauche mich nicht mehr kümmern um dieses Haus. Ja, das ist natürlich weit weg auch von mir. Wenn ich jetzt nach Hause komme und mein Haus ist abgebrannt, dann würde ich viele Sorgen haben. Aber Wesley konnte das aus Gottes Hand annehmen. Der hat auch so gelebt, nichts für sich beansprucht und konnte dann wirklich glücklich und zufrieden leben, auch wenn er kein guter Ehemann war. Matthew Henry, die von euch so ein bisschen sich auskennen in der Theologie oder auch in der Kirchengeschichte. Ich glaube, der lebte im 17. Jahrhundert, wenn ich mich recht entsinne, ein ganz bekannter Bibelausleger, einer von den Puritanern, wurde eines Tages überfallen und ausgeraubt. Das ist jetzt schon mehr als 250 Jahre her. Und am Abend schrieb er in sein Tagebuch, lass mich zuerst dankbar sein, weil ich noch nie zuvor jemand ausgeraubt. Entschuldigung, weil ich noch nie zuvor ausgeraubt wurde. Also war das erste Mal. Und er freut sich darüber, dass es nicht schon öfter passiert ist. Dann, weil sie mir nur meinen Geldbeutel genommen haben und nicht mein Leben. War für ihn auch ein Grund zur Freude. Drittens, lass mich dankbar sein, dass sie mir nicht viel gestohlen haben, auch wenn es alles war, was ich hatte. Und viertens, weil ich beraubt wurde und nicht selbst jemand beraubt habe. Das schreibt er dankbar in sein Tagebuch. So kann man auch mit den Dingen des Lebens, auch mit den unschönen Dingen umgehen und ein glücklicher Christ bleiben. Das ist die Freude eines dankbaren und von Gott abhängigen Christen. Aber damit ist auch eine ernste und wichtige und folgenschwere Verantwortung verbunden. Denn wir haben in Lukas 16 gelesen, das ist das Gleichnis von dem ungerechten Haushalter, woran der Jesus dann die Ermahnung angefügt hat: Wer im Geringsten treu ist, ist im Vielen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in Vielem ungerecht. Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Also hier gibt es etwas, was gering ist. Und wenn man darin treu ist, dann wird man auch in Vielem treu und dann wird einem das Wahrhaftige anvertraut werden. Das ist eine ganz interessante Aussage des Herrn. Im Geringsten, damit meinte er Jesus eben die materiellen Dinge des Lebens. Wenn man darin treu ist, dann wird Gott uns auch das Wahrhaftige anvertrauen, die geistlichen, die ewigen, die ewigkeitsbeständigen Dinge. Das heißt also, dass der treue Umgang mit dem, was Gott uns an vergänglichen, irdischen Dingen zur Verwaltung anvertraut hat, ist die Voraussetzung oder die Qualifikation dafür, dass Gott uns geistliche Reichtümer anvertrauen kann. Und das ist ein Wort, besonders auch für die jungen Leute unter uns, Gott sei Dank sind eine ganze Reihe auch da. Schreibt euch das hinter die Ohren und denkt darüber nach. Seid treu in den irdischen Dingen, was Gott euch anvertraut, denn das ist die Voraussetzung dafür, wenn wir darin treu sind, dass er uns dann auch geistliche Güter anvertrauen kann, Einsicht gibt in seine Gedanken, in sein Wort. Und deswegen schreibt auch Matthew Henry, dieser interessante Bruder mit dem Erlebnis, in seinem Kommentar an dieser Stelle: Wie können wir erwarten, dass Gott uns mit diesem geistlichen ewigen Reichtümern reich macht, wenn wir ihm mit unseren weltlichen Besitztümern nicht dienen, von denen wir nur Haushalter sind? Das ist der Gedanke. Und ist das nicht eine große Motivation, treu im Umgang mit Geld und irdischen Dingen zu sein? Ich meine, es wäre MacDonald gewesen, William MacDonald, der von seiner Mutter geschrieben hat, die über ihren Spültisch oder Küchenherd ein Schild geklebt hat mit dem Satz: Hier findet dreimal am Tag Gottesdienst statt. Der hat es getan für den Herrn, zu seiner Ehre. Und in Herrnhut, zur Zeit von Zinzendorf, da kam ja eine ganz hochinteressante Gruppe von Menschen aus Böhmen und Mähren rüber und haben sich angesiedelt. Und dann ist das Dorf Herrnhut ja auch entstanden und Bertelsdorf. Und da war dann das Schloss, wo der Graf von Zinzendorf lebte mit seiner Familie. Und der hatte dann auch eine Magd, eine Anna Helene, eine Kuhmagd, von der er schreibt: Es war eine einäugige Küchenmagd, Anna Helene Anders, gleichfalls armer Leute Kind, sie wurde erweckt, kam zum Glauben und so weiter. Und dann schreibt er von ihr: Diese Magd, die in Gottes Wort lebte und webte, wurde eine Seelsorgerin von ursprünglicher Kraft und Frische. Zinzendorf bekannte von ihr, und jetzt kommt's, dass die Treue zu den Tieren zur Stufe in ein höheres Amt wurde. Könnt ihr es nachvollziehen? Also der treue Umgang mit den Tieren im Kuhstall war die Stufe in ein höheres Amt. Sie hatte eine solche Weisheit, mit Seelen umzugehen, dass sie in kurzer Zeit mehr Seelen ihres Geschlechts für das Lamm, für den Herrn, gewonnen, als man von dem begabtesten öffentlichen Lehrer erwarten könnte, meinte Zinzendorf. Sie hat so viele Seelen unter den Frauen gewonnen, dass es unglaublich ist. Und wenn eine Person in ihr Haus eintrat, so wurde sie schon fast für errettet angesehen. Dabei wirkte ihre Erscheinung äußerlich fast abstoßend. Von innen wurde sie jedoch seltsam verschönt. Und als sie mit 31 Jahren starb, sah sie in ihrem Sarg wahrhaft wie eine Fürstin von 50 Jahren aus. Also stell euch das mal vor. Wenn jemand dann zu ihr in den Kuhstall kam, dann wussten die Beobachter schon, na, die kommt wahrscheinlich bekehrt heraus. Solch eine Vollmacht, solch eine Weisheit im Umgang mit Seelen. Wie schön ist das, äußerlich arm zu beneiden, aber wirklich eine Fürstin. Habe ich noch 5 Minuten oder riecht jetzt schon den Kaffee? Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Ich bin in den vergangenen Jahren oft in der Karibik gewesen, nicht um Urlaub zu machen, sondern um dort die Christen zu besuchen, mit Literatur zu versorgen und so weiter und so weiter. Seminare zu machen, Konferenzen, Besuche, viele Freunde. Und darunter war auch einer, ein Oscar Cubas, hat aber nicht mit dem Land Kuba zu tun. Damals war er auf so einer Art Bibelschule, hat dann Bibelverse auswendig gelernt. Ich habe mich oft mit ihm unterhalten, ein hingegebener Mann. Er wollte gerne Missionar werden in Nicaragua. Bis heute Nicaragua, ja doch ein schwieriges Pflaster. Ist ja eins von den wenigen sozialistischen oder kommunistischen Ländern. Und dann ist er tatsächlich, dann hat geheiratet und ist nach Nicaragua, und ich und Freunde von mir haben gemeinsam ihn auch besucht, hat dann ganz ärmlich gelebt. Wir kamen gerade in einer Zeit an, ja, da war keine Toilette da, war kaum was zu essen da, wir mussten das Essen praktisch mitbringen, was wir mit ihnen gemeinsam essen wollten. Das war für ihn sehr, sehr peinlich, weil er eigentlich aus einem recht guten Elternhaus kam, aber er hat es alles aufgegeben, um dem Herrn zu dienen. Dann habe ich ihn 2 Jahre später noch einmal besucht. Da war dieser Mann ein steinreicher Kerl. Der hatte 80 große LKWs, die größten Kräne, die es so gibt weltweit. Viele Angestellte. Und ich habe ihn gefragt, weil ich ganz erstaunt war. Überall sah ich die Autos von ihm in Nicaragua. Cubas Electric. Tatsächlich war es so, er war eines Tages, kurz nachdem ich ihn das letzte Mal besucht hatte, in der Stadt und hat dann so einen Pommesstand da gesehen, wo es dann gebratene Hähnchen gab. Und da sah er, wie da einer genüsslich so ein Hähnchenkeule gegessen hat, und er hatte kein Geld und er hatte so einen Hunger. Und dann hat er Gott ein Versprechen gegeben, gesagt: Herr Jesus, wenn du mir die Gelegenheit gibst, Geld zu verdienen, dann möchte ich all die Missionare, die nach Nicaragua kommen, versorgen, dass sie sich auch mal ein Hähnchen essen können und dass sie es nicht so haben wie ich. Und dann passiert etwas, was, wenn ich das nicht mit meinen Augen gesehen hätte, nicht glauben könnte. Innerhalb kurzer Zeit bekam er von der Regierung von Nicaragua einen Auftrag, für die ganze Elektrik im ganzen Land zu sorgen, auch für die ganzen digitalen Dinge und so weiter. Und konnte dann in ganz kurzer Zeit sehr, sehr viele Aufträge kriegen und hatte sich dann die ganzen Lastwagen und Geräte kaufen können, hatte ein wunderschönes Haus inzwischen. Aber er hat versucht, sein Geld oder das Geld, was er verdiente, nicht für sich zu behalten, sondern andere junge Missionare, die ich auch kannte, einzuladen, sie zu versorgen, nicht mit Überfluss, aber so, dass sie leben konnten, auch ein Hähnchen mal essen konnten und so weiter. Und er erzählte mir die ganze Geschichte. Wir waren kurz vor dem Abflug wieder nach Deutschland. Wir saßen dann, er hat uns eingeladen am Flughafen in so einem Restaurant, haben wir da irgendwie was gegessen. Und dann sagte er mir: Aber Wolfgang, ich sage dir eins, ich bin nicht glücklich. Glücklich war ich, als wir damals vor 2, 3 Jahren nichts zu essen hatten, aber unsere ganze Freude im Herrn und in seinem Wort. Da liefen die Tränen über die Backen. Das hat mich tief beeindruckt. Ich bin heute noch mit ihm in Kontakt und ich freue mich über ihn. Aber das war für mich doch eine sehr, sehr wichtige Lektion, das auch mal so zu sehen. Und ich schließe mit einem Zitat von Hudson Taylor. Kennt ihr eigentlich sein Leben als China-Missionar? Der hat auch im Vertrauen auf den Herrn gelebt. Und dann mit einem Vers von Rambach. Zitat von Hudson Taylor, der sagt am Ende seines Lebens: Ich habe den Luxus genossen, wenig zu besitzen, für das ich sorgen muss. Ist das nicht schön? Für ihn war es ein Luxus, wenig zu besitzen, für das er sorgen muss. Glück eines abhängigen Lebens. Und das für ihn, was für ihn ein Luxus. Und der Rambach, der schreibt im...
Das Singen gleicht das Lied, Wolfgang.
Darf ich jetzt trotzdem noch einen Vers lesen? Ja? Der Herr ist gut und sieht in Gnaden an, den armen Dienst der Knechte, die ihn lieben. Er gibt mehr Lohn, als man erwarten kann. Kein kühler Trunk ist unvergolten blieben. Er gibt dafür die ganze Segensflut. Der Herr ist gut. Ja, das wünsche ich, dass wir es auch erfahren, dass wir es auch bekennen können. Ob wir jetzt die 8 Verse lesen, singen müssen, sollen, können.
Es sind ja nur 6 von ihm.
Ja, ich habe hier 8.
Ja, die sind vom Albert Knapp, Vers 7 oder 8.
Ah ja, tatsächlich, steht hier auch. 7 und 8 von Albert Knapp, hast recht. Naja, aber nicht dass wir die Leute verärgern. Das sind ja keine kurzen Verse. Können wir das singen? Ist das bekannt? Der Herr ist gut? Okay, gut. Ja, dann danke ich euch, dass ihr zu dieser Stunde bei diesem wunderbaren Sonnenschein bereit wart, euch hier durch ein Thema zu stellen. Möge der Herr euch reich segnen. Christus ähnlich werden, darum geht es in allen Bereichen. Wer möchte, kann sich da bedienen. Wem gehört das Geld? Und dann ein ganz neues Buch, sehr erfrischend, sehr seelsorgerlich, sehr ärgerlich manchmal. Modernes Pharisäertum, vom frommen Schein zu dem, was wirklich zählt. Auch von einem Missionar geschrieben, Philipp Svetlik, kostet 9,90 Euro. Sehr intelligent geschrieben, sehr praktisch, wie wir auch als Fromme oft Pharisäer sind, ohne es zu merken, und wir einfach Schein und Sein sehr auseinanderklafft.